Ganz herzlichen Dank. Ja, danke für die freundliche Begrüßung und danke auch für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, hier zu sein in diesem doch etwas anderen Format von Vortrag und Diskussion, wie man sonst normales gewohnt ist. Und ich will mich bemühen, dass ich zu dem Kepler-Salon auch etwas Intergalaktisches dann auch heute auch beisteuern kann. UFO-Erzählungen, UFO-Glaube ist ein Thema, das, auch wenn es sozusagen historische Vorläufer dazu gibt, eigentlich erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts zu großer Konjunktur kam. Im Wesentlichen angestoßen, das war so die Initialzündung durch diese berühmte UFO-Sichtung von einem Piloten namens Kenneth Arnold, der mehrere Objekte in rasanter Geschwindigkeit von seinem Cockpit aus gesehen hat. Das und weitere Sichtungen gingen dann relativ schnell mit der Nomenklatur fliegende Untertassen in die Mediendiskussion ein und hat seitdem die Gemüter beschäftigt. Und schon kurz nach diesen Sichtungen, das war vor rund 52 Jahren jetzt, gleich Anfang der 50er Jahre fing es dann an, dass verschiedene Menschen gesagt haben, wir haben auch Begegnungen gehabt mit solchen Außerirdischen. Direkte Kontakte, telepathische Kontakte oder gar haben sie manchmal sogar einen Mitflug im Raumschiff berichtet. Bevor ich dazu eingehe, was ist zunächst mal vielleicht grundlegend das Motiv? Warum beschäftigen sich Leute mit dieser Form des UFO-Glaubens? Das will ich vorausschicken, das wird am Ende zusammenfassend auch nochmal kommen. Ein wichtiges Motiv ist, das hört man bei vielen Berichten, bei vielen dieser Publikationen auch raus, diese Spannung, die empfunden wird zwischen Wissenschaft und Technik auf der einen Seite und zwischen Religion, Spiritualität auf der anderen Seite. Viele dieser UFO-Glaubenspropheten sind angetreten, diesen Graben zu überbrücken und empfinden ihn als schwierig und wollen mit einer neuen Vision, einer Einheit der Wirklichkeit, die sozusagen der Moderne angemessen ist, der Moderne im Raumfahrtzeitalter angemessen ist, eine bestimmte Botschaft vermitteln. Einer der berühmtesten dieser Kontaktler, ich hatte ganz gesagt, es gab Leute, die also behauptet haben, sie haben irgendwie Kontakt gehabt. Da hat sich dann der Name Kontaktler eingebürgert. Einer der frühesten war George Adamski, der vor allem mit seinen Bildern dann nachhaltig bestimmte UFO-Stereotypen geprägt hat. Hat auch berichtet von einem Mitflug in einem solchen Raumschiff und von seinen Begegnungen mit Meistern von der Venus, vom Mars und vom Mond. Diese kleinen Scouts, diese Mini-Raumschiffe, die laut Adamski kommen die aus dem Bau von größeren Mutterraumschiffen, die zigarrenförmig aussehen und diese typische Zweiheit von sozusagen fliegenden Untertassen, scheibenförmigen Flugobjekten und zigarrenförmigen großen Mutterraumschiffen hat nachher die Esoterik nachhaltig geprägt. Sie sehen es hier in diesem Bild, was auf dem Stadtbildschirm zu sehen ist. Da sehen Sie auch solche zigarrenförmigen Raumschiffe, die ebenso kleine Untertassen aus sich entlassen und die Menschen mit Levitationsstrahlen in die Raumschiffe hinaufbeamen. Ich werde darauf noch zurückkommen, auf dieses Bild. Bei Adamski, Angelucci und wie sie alle heißen, diese frühen Kontaktler, lässt sich immer wieder beobachten, dass sie im Prinzip ältere theosophische oder wie wir heute sagen würden, esoterische Lehren nun eben propagieren aus dem Munde von diesen außerirdischen Meistern. Meistens geht es im Kern darum, dass der Mensch einen inneren spirituellen Kern hat, so eine atmanartige Seelensubstanz, die in der Hülle, in der körperlichen Hülle gefangen ist und die nun so diese außerirdischen Meister aus dem Gefängnis des Körpers befreit werden soll. Und im Sinne eines sozusagen gnostischen Erlösungsprozesses soll der Mensch eben in lichtere Regionen, in höhere Schwingungsfrequenzen versetzt werden und diese außerirdischen Meister wollen dabei assistieren. Mit dabei bei diesem außerirdischen Personal ist häufig eine esoterische Christusfigur, die dem Ganzen häufig auch vorsteht. Es ist nicht der biblisch gewohnte Christus, er heißt hier Sananda, der esoterisch-ufologische Christus, der auch schon in früheren Formen der Esoterik begegnet ist, der hier, wie es hier in diesem Textbeispiel, auch unter dem Namen Orton aufgetreten ist oder auch als Buddha, jedenfalls eine esoterische Wesenheit, die eben auch sozusagen die eigentliche Wesenheit ist hinter den Lehren des Christentums. Er ist nicht allein, ein wichtiger ist noch ihm sozusagen zur Seite gestellt, neben vielen anderen ist vor allem, ragt heraus, Ashtar Sheran oder einfach nur Ashtar, ein Raumflottenkommandant und aufgestiegener Meister, der sozusagen dann auch diese Gruppenbildung des Ashtar-Kommandos sozusagen auf sich gezogen hat. Er ist sozusagen der Leiter dieser intergalaktischen Flotte, die bereitsteht, um die Menschheit zu evakuieren, wenn die Erde umgestaltet wird, in ein galaktisches Paradies und Prunkstück zurückverwandelt wird und hilft eben den Menschen bei dieser schwierigen Durchgangsphase. Ich komme nun zu diesem Szenario hier nun etwas größer, dass Sie es besser sehen. Also diese großen Mutterraumschiffe fliegen sozusagen in Kreuzesformation am Himmel auf, entlassen dann diese Miniaturraumschiffe und mit Levitationsstrahlen werden die Menschen dann an Bord dieser Raumschiffe gebeamt. Was verbirgt sich dahinter? In diesem Text, das ist so einer kleinen ufologischen Missionstraktat entnommen, Aufruf an die Erdbewohner, da wird davon berichtet, dass nun eben mehrere Millionen solche Lichtstrahlschiffe bereitstehen, um die Menschen zu retten. Sie sollen, wie ich gerade gesagt habe, eine höhere Schwingungsfrequenz versetzt werden und die Sternengeschwister werden das Signal dann geben per Telepathie, aber auch über Massenmedien, wann sozusagen der große Evakuierungseinsatz kommt. Und dann werden die Menschen aus den unglaublichsten Situationen gerettet werden, auf die Mutterschiffe gebracht werden und dort wird ihnen ein neues, höheres, geistiges Wissen beigebracht, um anschließend, während die Erde also umgestaltet wird, auch in eine neue, höhere Schwingungsfrequenz versetzt wird, auf diese neue, gereinigte und umgepolte Erde wieder zurückkehren und sie neu besiedeln. Und dann wird sozusagen das eigentliche tausendjährige Reich anbrechen, die endgültige Endzeit. Ganz ähnlich sieht es aus bei der Ihnen vielleicht bekannten Uriella, dem Medium des Ordens Fiat Lux. Auch sie spricht von einer Endzeit, wenn die Erde in ein neues Prunkstück namens Amora umgestaltet wird, eine Epoche des Friedens, der Harmonie wird eintreten, Christus, Maria werden regieren, Yin und Yang werden im Gleichgewicht sein, die Naturgeister werden mit dabei sein, es wird Schulungen, Einweihungen geben, alle werden höher entwickelt, Atlantis und Mu, die versunkenen Kontinente, werden wieder aus dem Meer auftauchen, eine neue Flora und eine neue Fauna wird auf dieser neuen Erde entstehen. Und es wird neue, gänzlich umweltfreundliche, sozusagen grüne Technologien geben, die keine Verschmutzung mehr verursachen, freie Energien, die so angezapft werden können. Und man wird eben mehrere hundert Jahre alt werden. Sie merken schon, wie auch hier, das ist nochmal ein weiteres Beispiel, mit Hilfe der Sternengeschwister, neue Techniken, Materialisation, Dematerialisation, Präzipation, also paranormale Fähigkeiten, Telepathie, die wird sogar zur Alltagssprache werden. Kosmische Energien wird man nutzen können, sozusagen kostenfrei. Ja. Und es wird eine lange Zeit des Friedens, ein tausendjähriges Reich anbrechen, keine Kriege mehr. Das sind so in wenigen Grundzügen die typischen Endzeitvisionen, die sich bei solchen esoterischen UFO-Glaubensbewegungen und Propheten auftun. Eine paradiesische Vorstellung besonderer Art. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Beispiel, ich habe es deswegen hiermit abgebildet, weil dahinter die These sich verbirgt, dass die Erde eigentlich ein lebender Organismus ist. Auch das findet sich in anderen Strömungen der Esoterik, mit der sogenannten Gaia-These, dass die Erde ein beseelter Organismus ist und der wehrt sich sozusagen im Moment gegen die Übergriffe der Menschheit. Während es in den 50er Jahren noch die Angst vor der Atomkatastrophe war, die sozusagen die Außerirdischen auf den Plan gerufen hat, sind es in den jüngeren Channelings und Durchsagen der Sternengeschwister die Umweltkatastrophen, die sozusagen ein außerirdisches Eingreifen und Ermahnung an die Menschheit nötig machen. Und sie verlangen eben von dieser Ground Crew, der spirituell Empfänglichen, dass sie sich darauf einstellen, in Kontakt treten und so als Propheten für dieses neue Millennium auftreten und die Botschaft der Sternengeschwister möglichst an viele weitergeben. Ein Emblem des sogenannten Ground Crew Projects, eine Gruppe, die mittlerweile sich wieder aufgespalten hat, hat sehr schön diese Vorstellung vom tausendjährigen Friedensreich in ein Bild gebracht. Man sieht hier einmal das UFO, die Friedenstaube, die sozusagen nach der Flut, nach der Umwandlung der Erde kommt, die apokalyptischen Engel mit der Posaune, die Erde, die von einem Strahlenkranz umgeben ist, fast wie so ein UNO-Symbol und in den schützenden Händen Gottes liegt und über dem Ganzen der Regenbogen sozusagen als das Bundesschlusssymbol. Ja, so hat man also hier in diesem Symbol, das auch als T-Shirt damals noch zu kaufen war, diese endzeitlichen Vorstellungen zusammengebracht. Ein ganz anderer Zusammenhang, in dem ufologische Spekulationen vorkommen, in dem weitesten Sinne, ist bei Scientology. gar nicht überall so bekannt, aber gerade zu den inneren, den geheimeren Lehren der Scientology gehört eben auch eine intergalaktische Vorgeschichte der hiesigen Seelen, dort heißen sie Thetane, die eben vor vielen, vielen Millionen Jahren auf in diese Region der Galaxis verschleppt wurden und seither hier immer wieder sich reinkarnieren. Also Reinkarnationsforschung ist auch ein Topos, der eigentlich in all diesen UFO-Religionen vorkommt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich biete nachher so 3, 4 Links an. Falls da noch Bedarf ist, kann ich noch zum einen oder anderen noch mal 3, 4 Minuten was sagen, wenn da Interesse besteht. Eine andere Gruppe, die Ihnen vielleicht jetzt eher vertraut ist aus der jüngeren Zeit noch, die raelistische Religion oder die Raelianer, benannt nach ihrem Gründer Rael, einem Franzosen, im ursprünglichen Namen Claude Vorion, der in den 70er Jahren bei einer Wanderung in Clermont-Ferrand im Vulkangebirge eine Begegnung mit einem Außerirdischen hatte und der ihm dann beigebracht hat, so im Sinne der Erich von Däniken-Stories, dass die irdische Menschheit eben von ehemaligen Astronauten abstammen, die Menschheit und alles Leben hier in gentechnologischen Labors künstlich geschaffen hat. Also wir sind alle künstliche Produkte der Aliens. Das ist ja auch Erich von Dänikens These. Und er ist sozusagen als Prophet von ihnen aufgesucht worden, um nun in dieser, auch hier wird von der Endzeit gesprochen, um in dieser Endzeit, wo die Menschheit nun sozusagen die Atomkraft entdeckt hat, Gentechnologie entdeckt hat, sie haben jetzt praktisch den Status erreicht, den die außerirdischen Meister von einst erreicht haben. Und sie sind nun selber in der Lage, sich selber sozusagen gentechnologisch zu verändern, biologische Roboter zu bauen und vielleicht sogar ewiges Leben durch Klonen zu erreichen. Und was eben gemacht werden muss, man müsste jetzt eigentlich eine Botschaft bauen, um die Elohim, die Außerirdischen, empfangen zu können. Das sehen Sie hier auf diesem Bild, das ist der Plan für die Botschaft. Bisher noch nicht realisiert. Und verschiedene Orte sind angesucht worden, aber sie haben bisher nirgends eine Baugenehmigung dafür erhalten. Sehr schöne Nebenstory. In der Schweiz haben sie auch angefragt. Dann hat man aber in einer für die Schweiz meines Erachtens verblüffenden Weise humorvoll zurückgefragt, die Botschaft in der Schweiz nur dann gebaut werden, wenn die Außerirdischen auch bereit sind, auf ihrem Planeten eine Schweizer Botschaft zu errichten. Eine andere Gruppe, Ethereal Society, Gruppe, in der sich Yoga-Elemente mit außerirdischen Lehren verbinden, was bei denen besonders interessant zum Ausdruck kommt, diese Verknüpfung von Spirituellem mit Technischem. Die haben eine ganze Reihe von Apparaten gebaut, mit denen man spirituelle Energie speichern und kanalisieren kann. Man sieht also hier einen Leiter von so einer Sitzung, der also offenbar irgendwelche spirituelle Energien in so einen Apparat bringt, die dann wieder an bestimmten Plätzen der Erde herausgelassen werden kann, um die mit Energie aufzuladen. Das war also diese Operation Prayer Power, war so eine Sache, die Ethereal Society gemacht hat. Und das ist ein ganz interessanter Topos, weil bei vielen dieser UFO-Bewegungen werden sie sowas wie religiöse Technologien finden. Und hier die Vorstellung, so Apparate zu haben und Holzkästen mit Kristallen drin, die so diese Gebetsenergie speichern können, wie eine Batterie. Oder nehmen Sie bei Scientology das E-Meter, das in der Lage sein soll, die traumatischen Erinnerungen, die Ladungen aus Millionen zurückreichenden intergalaktischen Vorexistenzen zu lokalisieren auf der tonbandartigen Gedächtnisspur. So gibt es eine ganze Reihe von, ich muss sagen, so Apparate-Esoterik, die gerade im ufologischen Spektrum häufig bemüht werden. Ja, ich bin jetzt viel schneller gewesen, als ich es eigentlich sein wollte, aber trotzdem. Was ist das Bindeglied? Bei vielen dieser Bewegungen kann man feststellen, dass sie eine Sehnsucht haben, eine Suche nach einer neuen Einheit zwischen Wissenschaft bzw. Technik auf der einen Seite und Religion und bzw. Spiritualität auf der anderen Seite. Daher diese Suche, wie es bei Scientology ja programmatisch ist, nach einer religiösen Technologie. Hubbards Vermächtnis wird als religiöse Technologie bezeichnet. Oder umgekehrt gesehen als wissenschaftliche Religion. Ja, gerade bei Erich von Däniken kann man, der ist sozusagen am äußersten Pol dieses Spektrums zwischen Religion und sozusagen alternativer Wissenschaft. Er repräsentiert so den quasi-historischen, quasi-archäologischen Pol, in dem man nun sagt, die Götter der Vorzeit waren eben keine Götter, sondern waren eben außerirdische Astronauten. Und wir müssen uns sozusagen die Relikte unserer Vergangenheit neu in diesem Licht lesen, ob denn nicht irgendwo diese religiösen Vorstellungen durch bestimmte außerirdische Interventionen angestoßen sind. Dass die Menschen also in ihrer Imagination, weil sie mit dieser überlegenen Technik der Außerirdischen, sozusagen, die konnten sie nicht einordnen. Deswegen blieb ihnen nichts anderes übrig, als das eben so als höhere Wesen, als Götter sozusagen zu stilisieren. Und damit sagt Erich von Däniken dann auch ganz betont, für mich geht es eigentlich darum, die Religionen wissenschaftlich zu erklären. Er versucht also sozusagen die religiöse Selbstaussage zu entzaubern, indem er sie im Sinne dieser präastronautischen Spekulation darstellt. Das wäre sozusagen der, wenn Sie so wollen, der entzaubernde Pol. Und auf der anderen Seite haben Sie nun diese esoterischen Ufologien, in denen nun entweder vertrautes Personal wie dieser Sananda Christus oder andere aufgestiegene Meister oder auch bis dato unbekannte ufonische Lehrmeister auftreten, die per Channeling oder durch andere Weise sich kundtun. Da finden Sie massenhaft Seiten, wenn Sie das mal suchen, so auf solchen Servern wie alien.de oder einfach nach Channeling, UFO oder so googeln. Unglaublich, was es da im Internet mittlerweile gibt, und zwar in allen Sprachen. Aber das ist so ein Punkt, den man immer wieder sehen kann, dieser Versuch, eine Verbindung herzustellen zwischen Wissenschaft und Religion, ist eine neue Synthese zu finden. Und auch auf der Akteursaussage findet man oft Aussagen, die sagen, das war das, was mich interessiert hat, das war irgendwie down to earth, das war irgendwie handfester als so traditionelle religiöse Sprachspiele. Deswegen bin ich hier bei dieser Gruppe gelandet. Das Interessante bei diesen Paradiesvisionen, diesen endzeitlichen, hier ist so eine Verschmelzung zu sehen von einerseits dem technologischen Fortschrittsglauben. Also es geht weiter, es wird besser, es wird so nochmal getoppt, was wir an Fortschrittsglauben haben, verbunden mit einer außerirdischen Cargo-Erwartung. Also in gewisser Weise kann man sagen, sind die UFO-Bewegungen eigentlich so das westliche Pendant zu den melanesischen Cargo-Kulten, wo ja auch die Einheimischen, die sozusagen von dieser unglaublichen Flut von industriell gefertigten Gütern, die sie aus dem Bauch der Kolonialschiffe und Flugzeuge ergossen haben, deren Produktionsstätte ihnen ja verborgen war. Ne? Sie mussten ja irgendwie sich einen Reim drauf machen, wo kommt es her? Na klar, das kommt von den Ahnen. Irgendwie haben es die Weißen geschafft, sich irgendwie das Wissen und das Erbe der Ahnen zu ergattern und kommen nun daher, weil die Ahnen sind ja die Kulturbringer und die Weißen haben sich das irgendwie unter den Nagel gerissen. Und demnächst wird sozusagen die Umkehrung kommen, dann werden die Ahnen kommen, dann werden wir endlich das Cargo kriegen und dann werden wir die Herrschenden sein. Aber eben so gibt es eben auch hier bei vielen dieser UFO-Glaubenswegen die Vorstellung, es war vorhin schon angedeutet, am Bauch dieser Mutterraumschiffe neues Wissen, neue Technologien. Wir werden also instand gesetzt, durch diese überlegene Technik der Aliens perfekter zu werden in unserem eigenen technologischen Können. Und das wird dann noch verbunden eben mit diesen esoterischen Aufstiegserwartungen und die Paradiesvorstellung, dass also so das spirituelle Paradies, alle sind nah bei Gott, alles lebt in Harmonie, es ist ein höheres Bewusstsein da, ein kosmisches Bewusstsein, telepathische Kommunikation ist möglich, das gepaart mit technologischem Fortschritt, also dass gleichzeitig Genuss, Technik und Spiritualität in diesem Paradies Hand in Hand gehen. Ist eine Vorstellung, die relativ neu ist in dieser Kombination. Wenn man genauer schaut, findet man auch Vorläufer schon, so bei Bacons Nova Atlantis, auch da gibt es so eine Integration von übrigens auch regelrecht gentechnologisch anmutenden Experimenten mit Tieren als das, was die Meister dort können. Also es ist auch bei manchen, also es hat schon eine gewisse Vorläufer schon vor dem 20. Jahrhundert, aber hier ist es nun wirklich ganz stark so verschmolzen. Was man natürlich auch beobachten kann, der Himmel wird neu wieder verzaubert. Es ist sozusagen die letzte große Frontier, die durch die Weltraumfahrt erschlossen wurde. Der Himmel wird plötzlich bevölkert mit, in der Regel bei diesen UFO-Glaubensbewegungen, mit wohlmeinenden Aliens. Sie sind gleichsam Engel in Raumanzügen, wenn man so will. Sie haben es ja vorhin bei diesem Emblem des Ground Crew Projects gesehen, die Engel assistieren den außerirdischen Ufonen bei der Umwandlung der Erde und bei der Hilfe der Menschheit. Aber auch in dem, wie sie sich verhalten, in diesem liebenden Zuwendung zu den Menschen, sind sie praktisch ein ja engelgleiches Personal, das sozusagen nur in diesem technologischen Raumfahrt-Outfit daherkommt. Inhaltlich, was die Lehren angeht, hatte ich schon angedeutet, viele, viele Déjà-vus. Viele dieser ufonischen Lehren haben irdische Vorläufer. Man kann, wie zum Beispiel bei Adamski, der selber auch schon vorher theosophische Schriften verbreitet, kann man direkt sehen, dass manche dieser Schriften vorher sozusagen ohne ufologische Obertöne geschrieben waren und nun plötzlich einfach mit außerirdischen Meistern operieren. Also es ist so eine fast eine 1-zu-1-Übersetzung von theosophisch-esoterischem Gedankengut in dieses, sagen wir, Raumfahrambiente. Warum ist es plausibel für die Einzelperson? Für die Einzelperson deswegen in erster Linie, man erfährt, wenn man so in normalen bürgerlichen Kontexten der Unübersichtlichkeit und Bedeutungslosigkeit lebt, ist man plötzlich herausgerufen. Ich bin ein Starseed, ich bin ein Sternensamen. Ich bin jemand, der hier auf dieser Erde als Seelenwesen inkorporiert wurde, um zu lernen, um zu helfen. Und ich bin jetzt jemand, der weiß, was demnächst mit der Erde passiert. Ich bin Mitglied dieser Ground Crew, dieses Bodenpersonals. Ich bin Lichtarbeiter, der hilft, der Menschheit zu assistieren. Ich bin plötzlich jemand, der ungemein wichtig ist. Und das ist also für viele Leute ist das eine sehr große, ja, Bereicherung eigentlich der einen Persönlichkeit, sich plötzlich als doch jemand zu erfahren, der ganz anders Bedeutung hat als in dem normalen bürgerlichen Kontext. Das heißt, speziell bürgerlichen Kontext, weil viele dieser ufologischen Bewegungen sind in relativ bürgerlichen Kontexten angesiedelt. Ja, insofern sind diese UFO-Glaubensbewegungen eben auch ein typisches Produkt der westlichen Industriegesellschaft. Sie sind nicht einfach nur religiös, sie haben auch vielfach Religionskritik inkorporiert, erscheinen daher auch vielfach als postreligiöse Synthesen, so wie ich es oben gesehen habe, aus Technik, aus kosmologischen Vorstellungen der modernen Wissenschaft, die dann mit irgendwelchen spirituellen Elementen versehen wird. Es werden häufig hin und her übersetzt Metaphern aus dem religiösen Bereich, die plötzlich mit sozusagen wissenschaftlich-technischem Vokabular versehen werden oder umgekehrt technische Vorstellungen werden sozusagen mystisch aufgeladen, werden überhöht, so wie zum Beispiel das E-Meter, das ja zunächst mal nur Hautwiderstand misst, das dann sozusagen gesagt, es kann so Ladungen von Traumata aufspüren und lokalisieren, ja. Damit sind auch diese ufologischen Bewegungen letztlich so, wie es dieser klassische Slogan der X-Files heißt, die Wahrheit ist irgendwo da draußen, sie muss sich irgendwo finden lassen, ist so die Utopie einer beweisbaren Offenbarung. Vielleicht können wir so im Sinne von Däniken tatsächlich so, indem man irgendwo den Nachweis findet, irgendwo das verrostete UFO vielleicht dann doch findet. Dann hat man sozusagen den Nachweis, so und so ist die irdische Religionsgeschichte entstanden, so und so sind die Lehren entstanden, sie stammen von denen und den Aliens ab, ja. Oder umgekehrt in den anderen Varianten bei Rael etwa, wenn dann Reinkarnation transformiert wird in einen Cloning-Prozess, bei dem dann nur noch Bewusstsein und Gedächtnis dann auf den neuen Klon runtergeladen werden muss, dann ist sozusagen ewiges Leben durch Technik möglich. Ja. Und so lassen sich eben religiöse und technisch-wissenschaftliche Metaphern in diesen UFO-Wegen meistens so ineinander transformieren. Und das ist eben so der gewisse Clou, den ihr habt. Und das ist offenbar bei einer ganzen Reihe von Zeitgenossen eben besonders attraktiv, weil das eine Einheit der Wirklichkeit schafft, die diesen disparaten Teil Religion und Technik-Wissenschaft plötzlich wieder zusammenkriegt. Bis dahin.